Na, was haben wir denn da? Lerne lenken, ohne zu denken. Die Feldweibelfibel. Im Auftrag des hohen Bannerherrn von Aquilda, Graf von Rotburg, Lord Protector von Xanadien, Simbern und Kermaron, Rasmus von Rotburg, erstellte Marius Waldorf aus dem Orden Achenas mit Hilfe des Ratsamtes vorliegendes Werk. Widmung. Gewidmet den unzähligen, lichten Streitern, die für das Gute und Wahrhaftige jeden Augenblick unerbittlich gegen die Schergen des schwarzen Drachen kämpfen, wo auch immer sie finden werden. Naja, das sollte ich dann wohl lesen. Na gut. Strukturierung. Grundsätzliches zum Dunklen Reich. Der Glaube an den schwarzen Drachen, die Kreisstruktur, das Shu'utak, die Armeestruktur. Wichtige Begriffe. Kanji, Kanja, was ist das? Gute Frage. Die Rassen des Dunklen Reichs, die Provinzen des Dunklen Reichs und zu den Verbündeten des Dunklen Reichs. Na dann. Grundsätzliches zum Dunklen Reich. Der Name ist das höchste Gut im Dunklen Reich. Ohne Namen hat die Person keinen Anspruch auf Recht und Besitz. Der Name ist ein Spiegel der eigenen Persönlichkeit und wird ausschließlich durch Taten, Leistungen und Beweise der eigenen Stärke erworben. Dennoch tragen die meisten Bewohner Turok Nais keinen eigenen Namen. Die erste Namensgebung beinhaltet die Aufnahme in einen der 125 Kreise der Gemeinschaft aufgrund eines Stärkebeweises. Als Stärkebeweis kann für einen Außenstehenden aber auch die Aufnahme des Glaubens an Bagan gelten. Von Familien, sogenannten Nochten, die bereits lange den sogenannten einzig wahren Glauben folgen, werden aber durchaus größere Leistungen und Beweise der eigenen Position und Stärke abverlangt. Die Namensgebung ist ein zentraler Aspekt des Glaubens an Bagan. Bei einem Mitglied der Gemeinschaft der Kinder Bagans wird die Namensgebung von den Priestern in der Regel mit der Vergabe des 125. Kreises vollzogen. Ein jeder muss sich seinen Namen verdienen. Und für einen Bekehrten wird normalerweise nicht sofort beim Eintritt in die Gesellschaft ein Name gewährt. Ein Bekehrter wird immer zuerst seinen Wert und seine Stärke beweisen müssen. Den Namen, den man als Zeichen seiner Stärke haben wird, kann man frei wählen. Der Respekt, der diesem Namen dann entgegengebracht wird, zeigt sich am Verhalten anderer Kinder Bagans. Zum Namen gehört allerdings nicht nur der Name an sich, sondern er wird begleitet von Titeln, die den Werdegang oder die Stellung des Einzelnen beschreiben. In den seltensten Fällen werden Titel verliehen, meist werden sie eigenständig dem Namen hinzugefügt. Der Glaube an den schwarzen Drachen. Alle Kinder Bagans verbindet der Glaube an Bagan, ihren Herrn der Finsternis, den schwarzen Drachen, den Dolch der Nacht und seiner weiteren unzähligen Namen. Dies ist aber nicht in etwa nur der Glaube an irgendeine Wesenheit, sondern im eigentlichen Sinne der Glaube an dessen bestimmte Prinzipien, die Bagan verkörpert. Eines davon ist das Prinzip der Stärke, welches sehr starken Einfluss auf die Gesellschaftsform hat. Für Kinder Bagans ist der Glaube an Bagan selbstverständlich. Er ist der Schöpfer. Er ist ihr Gott. Zweifel an ihm gibt es einfach nicht im Reich des dunklen Drachen. Zweifel an ihm wäre ein Zweifel an seinen Prinzipien oder an seiner Schöpfung. Das wäre Blasphemie und wird in Turok Nai in der Regel mindestens mit dem Tod bestraft. Der Glaube an Bagan bedeutet, an einen für sie paradiesischen Zustand zu glauben, aus dem alles kommt und in den alles zurückkehren wird. Ein ewiger Kreislauf aus Chaos und Streben nach Macht, und Stärke. Ein Jünger Bagans glaubt, dass er immer höher steigen wird, um sich selbst und damit als Teil der Gesellschaft diese zu vervollkommnen. Er wird nach seinem Tode eingehen in das sogenannte Kontinuum, in dem seine Seele weiter reifen wird, um dann wiedergeboren zu werden, um weiter zu streben in den Kreisen der Macht. Es heißt, dass eine starke Seele immer wieder in den Kreisen nach oben und der Vervollkommnung entgegenstrebt. Für die Existenz dieses Kontinuums gibt es aber keine tatsächlichen weltlichen Belege. Für den gläubigen Anhänger Bagans ist es auch alltäglich, sich mit den dunklen Aspekten auseinanderzusetzen. Diejenigen, die in Toroknai geboren sind, bekommen dies schon in frühester Kindheit mit und es ist für sie absolut selbstverständlich, wie die Aspekte betrachtet und umgesetzt werden. Auch ist es einem Kind Bagans nicht egal, in welchem Aspekt es am Ende eines Gottesdienstes gesegnet wird und es wird immer im Rahmen der Möglichkeiten selektieren. Oftmals wendet sich ein Kind Bagans einem oder mehrere Aspekte besonders zu. Toroknai ist eine Theokratie. Dies bedeutet, dass jedes Kind Bagans schon wegen seiner Erziehung die Glaubensfrage und Glaubensangelegenheiten sehr ernst nimmt. So ist es eine absolute Pflicht, einem Gottesdienst zu Ehren Bagans beizuwohnen und es bedarf schon eines sehr guten Grundes, um dies nicht zu tun. Abgesehen davon nutzen Kinder Bagans auch jede Gelegenheit, um an einem solchen teilzunehmen, um von der Herrlichkeit und der Glorie Bagans zu erfahren. Die Priester sind das Wort Bagans. Sie sind seine Vertreter auf dieser Welt und somit ist ihnen auch unabhängig von Kreis und Rang ein grundlegender Respekt entgegenzubringen. Der Glaube wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus. Andere Glaubensrichtungen werden von den Kindern Bagans nicht als Götter betrachtet, sondern allenfalls als mächtige Wesen, wie zum Beispiel Dämonen, Engel etc., deren Macht sich für ihre Anhänger als gottgleich darstellt und deshalb von diesen als Gottwesen verehrt wird. Das einzige Wesen, dem wahrhaft der Titel eines Gottes gebührt, ist in ihren Augen der Weltenschöpfer Bagan. Im Felde wird man wenige Gefangene finden, die leichtfertig sich von ihren Überzeugungen trennen würden. Denn für ein Kind Bagans, zu sterben bedeutet Wiedergeburt in der Finsternis und stolz in den Tod gehen. Für Bagan ist eine Selbstverständlichkeit, für die Soldaten in den Reihen der Dunklen. Die Kreisstruktur. Rang. Die Gemeinschaft der gläubigen Bagans ist in 125 Kreise der Macht unterteilt, wobei der 125. der niedrigste und der erste der höchste Rang ist. Jedes vollwertige Mitglied der Gemeinschaft hat einen Kreis inne. Nur wer in einen der Kreise aufgenommen wurde, hat in der Gemeinschaft Rechte und wird als Person angesehen. Diese Kreise beschreiben die gesellschaftliche Stellung, die Macht und den Rang. Die Nocht. Die Nocht oder Familie ist das Kernstück der Gemeinschaft. Sie wird vom Familienoberhaupt, dem Stunoch, beherrscht und in allen Angelegenheiten repräsentiert. Dieser ist für alle Familienmitglieder verantwortlich und Leib und Leben derer sind ihm anvertraut. Er kann frei über das Leben und Sterben seiner Nochti entscheiden. Die Familie und die dazugehörige Habe sind alleiniger Besitz des Stunoch. Das Treish Anok, das Patronat. Das Patronat ist ein formelles, rituelles Schutzversprechen. Jedes Mitglied der Gemeinschaft kann einem anderen in den Kreisen unter ihm stehenden Kind Bagans das Treish Anok anbieten. Der Patron, der Stunok, bietet seinem Schützling, dem Nokte, Beistand in allen Belangen an. Dafür wird der Nokte ihm zu Diensten sein. Die Precones. Sie sind die Unberührbaren. Sie wachen über die Fehde und vergeben die Kreise. Der Slooch. Ein Slooch ist Besitz. Gleichzeitig hat er jedoch auch einen gewissen Wert und einen guten Slooch zu verlieren schmerzt sicherlich. Es gibt jedoch auch unter den Slooch Unterschiede. Diejenigen, die in Sklaverei geboren wurden, sind mit ihrem Leben in den meisten Fällen einverstanden und folgen dem Weg, den Bagan ihnen vorgegeben hat. Diejenigen aber, die durch Gefangenschaft in die Sklaverei geraten sind, werden wohl bei jeder sich bietenden Möglichkeit versuchen, sich aus selbiger wieder zu befreien. Kriegsgefangene werden in den meisten Fällen Slooch der Gemeinschaft und werden normalerweise in Bergwerken, Plantagen oder ähnlichem eingesetzt. Auch ist es nicht die Regel, dass sie sich dem wahren Glauben zuwenden, sie sind einfach nur Material und werden auch als solches betrachtet. Einem Slooch, der in der Gesellschaft lebt, bleibt noch die Hoffnung, eines Tages in die Kreise der Macht aufzusteigen, falls er sich beweisen kann. Ein Slooch eines Bergwerks hat die Hoffnung auf den Tod. Ein Slooch ist nicht mehr wert als ein Stuhl. Manchmal ist der Stuhl sehr bequem und manchmal ist er alt und kaputt. So in etwa denken die gläubigen Bagans über die Slooch. Das ist ein sehr heiteres Volk. Zu den Verbündeten des Dunklen Reichs. Das Dunkle Reich ist im Moment mit mehreren Reichen der Mittellande offen verbündet. Aber die echte Anzahl der Bündnisse und der Verbindungen lässt sich nur erahnen. Zu den bekanntesten Bündnispartnern der letzten Dekade zählen die Reiche der Nordmar und Tilepnor und Aredrok. Auch von Bündnissen mit Kishiki und Bretonien ist hinter verschlossener Tür die Rede. Gefährlich sind aber nicht die Bündnisse, von denen man weiß, sondern die, die sich hinter einem Schleier der Fehlinformationen und feinen Intrigen verstecken. So gehen die Reichsermittler Travoniens davon aus, dass in jedem vierten Land der Mittellande eine versteckte Botschaft oder Enklave zu finden sei. Manchmal verstecken sich diese Zellen für Jahre, bis sie ihre Gelegenheit suchen, um einen weiteren nützlichen Verbündeten zu gewinnen. Selten gehen für die Bündnispartner Torugnais die Bündnisse glimpflich aus. Oftmals wird ein Gefallen zu einem sehr hohen Preis Jahre später eingefordert und nicht selten wird ein schwacher Bündnispartner zugunsten eines mächtigeren betrogen. Im Felde gilt also auch immer aufmerksam zu sein. So mancher Verbündeter hat Schwächen und unser Feind nutzt jede Schwäche aus. In der Vergangenheit wurden immer wieder Verbündete des Travonischen Reichs auf die Seite der Dunklen gezogen, sei es aus falschem Stolz, Habgier oder gar einfach aus Dummheit. Na super. Die Armeestruktur. Na gut. Die Armeestruktur. Die militärischen Ränge der dunklen Armee sind Soldat, Jaron. Gruppenführer, Bajaron. Feldwebel, Kamtar. Hauptmann, Heron. Oberst, Kuterom. Generalmajor, Tulsharun. General, Tulsharkam. Marschall, Tulshadun. Kriegsherr oder Fehdeführer, Tulsharnai. Kriegspriester, Morutai. Heiler, Anasht. Quartiermeister oder Offizier vom Dienst, Rakkamtar. Bakur, Bataillon. Die dunkle Armee baut sich wie folgt auf. Ein Hachar umfasst 5 Jaron und einen Bejaron. 5 Hachare bilden ein Pentro-Schakan. Dieses wird geführt von einem Heron und einem Kamtar. 5 Petro-Schakane bilden ein Bakur. Dieses wird geführt von einem Kuterom und dem Führungsstab. Der Heereskodex. Das Heer ist das Schwert Bagans. Das Reich ist Bagan. Ihm zu dienen ist unsere höchste Pflicht. Das Licht ist ein Geschwür am Leib der Welt. Unter dem Licht zu leben ist unser Leid. Es zu vernichten ist unsere Freud. Wir sind das Schwert Bagans. Die Finsternis wird das Licht immer besiegen. Es ist nur eine Frage des Wann und Wie. Wichtige Begriffe. Ordo Umbrarum. Der Orden des Schatten untersteht formell immer dem Imperator Umbrarum. Aktueller Führer ist der Schahid. Schwarze Flammen von Arkanat. Magier-Spezialeinheit. Unterstehen formell zumeist der Imperatrix Elementarum. Besonders bewandert in dunkler Magie. Hexen von Arkanat. Ausgebildete Priesterinnen mit einer Vorliebe für Flüche. Unterstehen formell der Imperatrix Elementarum. Colonne Bagan. Der Schwertarm der Kirche Bagans. Erkennbar an den schwarzen Turbanen. Askahal Imperatrix Elementarum. Uralte Schattenelfe. Inhaber eines ersten Kreises aktuell. Sie besitzt alles in Arkanat. Askahain Imperator Umbrarum. Uralter Schattenelf, ehemals als König Kahain, Gorta der Gehörnte und Ulan-Dor bekannt. Führt formell die Armeen des Dunklen Reiches. Inhaber eines ersten Kreises aktuell. Astaphas Imperator Demonorum. Ein Dämon von außerhalb unserer Schöpfung wurde auf einer Academia Nocturna wieder beschworen in einem Theaterstück. Inhaber eines ersten Kreises aktuell. Astornok Imperator Mortis. Ein Lichtlord, dessen Körper vernichtet wurde in der letzten großen Schlacht im Düsterbruck. Galt als der mächtigste Nekromant unserer Schöpfung. Er besaß einen ersten Kreis. Xarlesh. Erster Priester Bagans, gilt als vernichtet. Er besaß einen ersten Kreis. Führte einst das Colonne Bagan. Yaktarnai führt sein Imperatorenzeichen auf ihren Schilden. Schwarze Herzen. Mächtige Artefakte. Bei Sichtung direkt die weißen Lanzen zu Eglin und das Ratsamt informieren. Keine eigenmächtigen Vorstöße zur Eroberung vornehmen, ohne Rücksprache mit den Lanzen und dem anwesenden Priester. Es gilt der Tod sonst als sicher. Na super. Schwimmende Städte. Aus Obsidian und den Bäumen des gefällten Westwood geschaffene riesige Städte, die die südlichen Meere unsicher machen. Arkanat. Eine auf 5 Felsspitzen, die als die 5 Finger Bagans gelten, stehende Großstadt. Asmadin, ehemaliger Imperator Umbrarum, ehemals bekannt als Gearat. Kanji Kanja, was ist das? Kanja, die kleine Fehde. Die Dunklen sehen ihre Feder als Sinnbild des Sieges, des Stärkeren über den Schwachen, der heilige Weg der Vervollkommnung. Dies schlägt sich auch im alltäglichen Leben der Gemeinschaft wider. Jedes Mitglied der Gemeinschaft der Dunklen hat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, die schwachen Mitglieder aus ihren Positionen zu drängen und sich selbst als stark zu beweisen. Doch nicht immer muss dieses Prinzip zur Fehde führen, da diese stets mit dem Tod oder Unterwerfung endet. Die kleine Fehde regelt die alltäglichen Rangkämpfe der Dunklen untereinander. Das Kanja kann ausgerufen werden, um Besitz, um eine berufliche oder gesellschaftliche Position, nicht aber um den Kreis. Wer ein Kanja austragen möchte, sucht sich einen Schiedsrichter, einen hohen Fürsprecher in der Gemeinschaft der Dunklen, der auch von seinem Gegner akzeptiert werden muss. Nur wenn beide Parteien den Schiedsrichter anerkennen, kann das Kanja ausgetragen werden. Der Schiedsrichter bestimmt die Chat Akoshen, das heißt den Austragungsmodus, die Anzahl der beteiligten Personen und so weiter. Das Kanja folgt genau den Regeln des Kanji, allerdings endet es nicht tödlich. Auch ist das Kanja selbst nicht der ständigen Aufsicht der Schiedsrichter unterworfen. Es muss sich der Schiedsrichter jedoch von den Hochgestellten der Dunklen voll für das Kanja verantworten. Sollte die Fehde nicht im Sinne der Gesetze verlaufen sein, ist der Schiedsrichter für alle Verstöße zur Verantwortung zu ziehen. Eine weitere Besonderheit des Kanja ist, dass es, im Gegensatz zum Kanji, auch von Höherstehenden gegen Untergebene ausgerufen werden kann, wenn diese sich zum Beispiel des in sie gesetzten Vertrauens nicht als würdig erwiesen haben oder es an gebührendem Respekt haben mangeln lassen. Der Schiedsrichter hat dabei stets darauf zu achten, dass die Fehdebedingungen nicht den Stärkeren von beiden herausfiltert, sondern bewirkt, dass das geschieht, was mehr zum Wohle der Gemeinschaft beiträgt. Diese Verantwortung ist nicht zu unterschätzen und sorgt manchmal dafür, dass der Schiedsrichter zugunsten einer Seite eingreift. Nachfolge. Stirbt oder verliert ein Mitglied der dunklen Gesellschaft, aus welchen Gründen auch immer, jedoch nicht durch ein Kanji seine Position, so wird um die Nachfolge in einer Fehde gekämpft. Die Kämpfe werden durch einen Unberührbaren überwacht. Jeder, der Anspruch auf diese Nocht erhebt, sei es ehemaliger Nochti oder Kreisinhaber, meldet dies bei den Unberührbaren an. Es kann durchaus sein, dass auch höhere Kreise Interesse an einer Nocht zeigen. Die Nachfolge des verstorbenen Stunoch wird durch das Kanja geregelt. Die Chatakushen des Kanja um diese Nocht gelten für jeden. Kanji, große Fehde. Die große Fehde verwirklicht das Prinzip des Stärkeren in der Gemeinschaft. Durch sie können höhere Kreise errungen werden und schwache Mitglieder der Gesellschaft, die ihrem Kreis nicht mehr gewachsen sind, ausgelöscht werden. Sie sind das höchste Mittel zur Vervollkommnung der Kinder Bagans. Jedem, der einen Namen trägt, ist es erlaubt, eine Fehde zu führen. Die Fehde richtet sich immer nur gegen einen anderen Namensträger. Das Kanji wird angestrebt, um die Position eines gesellschaftlich höher, seltens höher als 5 Kreise, Stehenden zu übernehmen, den man für so schwach hält, dass man ihn überwinden kann. Das Kanji endet entweder durch den Tod oder die Unterwerfung eines der beiden Beteiligten. Der Sieger übernimmt allen Besitz des Unterlegenen und somit auch seine Nocht. Sollte der Sieger in der Gemeinschaft tiefer gestanden sein als der Verlierer, so übernimmt er auch dessen Kreis. Ist dies nicht der Fall, dann hat das Kind Bagans wieder einmal bewiesen, dass es seinen Kreis nicht zu Unrecht innehat. Der Schwächere unterwirft sich in der Nocht des Stärkeren, sofern er noch lebt, um unter ihm zu größerer Stärke zu gelangen. Schließlich geht es hierbei in den seltensten Fällen um eine wirklich persönliche Angelegenheit, einfach weil solche Dinge eher im Rahmen eines Kanja ausgetragen werden, um die Gemeinschaft nicht zu schwächen. Die Kontrahenten messen sich also, um festzustellen, wie sie stehen, und der Schwächere soll fortan von dem Stärkeren lernen, um selber an Stärke zu gewinnen. Ein Kanji darf niemals die Gemeinschaft schwächen. Aus diesem Grund wird ein Unberührbarer auch in der Regel kein Kanji eines Kriegers aus dem 124. Kreis gegen einen Bäcker aus dem 120. Kreis genehmigen. Und wenn, dann wird dieses mit Sicherheit nicht in einem Zweikampf ausgetragen werden. Um die Vollkommenheit seines Werkes zu bewahren, schuf Bagan das Gesetz, dem auch das Kanji unterworfen ist. So ist gewährleistet, dass die Gemeinschaft nicht durch wahllosen Kampf und Verschwendung ungezügelter Kräfte zerstört wird. Um eventuelle Schwächungen des Landes auszuschließen, muss eine Fehde bei einem Unberührbaren angemeldet werden. Die Unberührbaren entscheiden, ob die Fehde geführt werden darf und wie die Fehdebedingungen lauten. Mord. Mord ist eine unerlaubte, nicht durch Fehde oder anderweitig legitimierte Tötung eines Angehörigen der Gemeinschaft, welches in den Kreisen steht. Mord widerspricht dem Prinzip der Stärke und kann deshalb nicht geduldet werden. Nur ein Schwächling bedient sich solcher Mittel. Wäre er stark, könnte der Mörder sein Opfer auch im Kanji besiegen. Slooch und andere Besitztümer, darunter auch noch T, können nicht ermordet werden. Ebenso Personen, die außerhalb der Gesellschaft stehen, da sie Dinge sind. Die Tötung von Besitz ist an sich nicht strafbar. Sie fällt unter Beschädigung. Allerdings kann der Besitzer des Getöteten eine Wiedergutmachung fordern. Ob er sie bekommt, ist eine andere Frage. Notwehr. Notwehr ist einer der wenigen Gründe, die eine Tötung außerhalb der Fehde zulassen. Allerdings sollte man sich sicher sein, dass Zeugen, am besten natürlich die Unberührbaren, dafür vorhanden sind, die bestätigen, dass es Notwehr war. Es gibt Verbrechen, die einem Mitglied der dunklen Gesellschaft den Wert für eine Opferung durch einen Priester nehmen. So können manche Strafen sehr hart werden. Durchführung. Das Gesetz verfügt, dass vor Beginn der Fehde ein Unberührbarer um die Genehmigung zum Kanji zu fragen ist. Dieser wird es gewähren oder verweigern, je nachdem, ob die Durchführung der Fehde die Gemeinschaft stärkt oder nicht, und sein Wort ist absolutes Gesetz. Gewährt der Unberührbare das Kanji, so wird er dies dem Fehdenden und dem Befehdeten verkünden und die Fehdebedingungen, die Chat-Akoshen, nennen. Sie regeln die Art, den Umfang, die Zeitdauer, Pausen, die Wahl der Waffen, Anzahl und Art der Beteiligten und sonstige Details der Fehde. Diese sind darauf ausgelegt, dass die Auseinandersetzung die Dunklen nicht unnötig schwächt. Die Fehdebedingungen. Zwar begründen die Unberührbaren die Shatakushen nicht, es hat sich jedoch herauskristallisiert, welchen Richtlinien sie folgen. Selten gibt es größere Auseinandersetzungen, auch dann, wenn beide Gegner zahlenmäßig starke Gefolge haben. Die Zahl der Beteiligten ist selten größer als 100 Mann pro Seite, wahrscheinlich um exzessiven Materialverbrauch zu vermeiden. Üblich ist auch eine zeitliche und räumliche Begrenzung. Jedes an einer Fehde beteiligte Wesen trägt für die Zeit der Fehde ein schwarzes Stirnband mit dem Namen des jeweiligen Fehdeführers. Der Gemengekampf. Hauptsächlich unter Kriegern üblich. Der Kampf findet in einem vorher abgegrenzten Bereich statt. Jeder der Gegner darf eine vorher von den Unberührbaren genannte Anzahl Krieger mit in den Kampf nehmen. Der uneingeschränkte Kampf. Dieser Fehdetypus besitzt üblicherweise gar keine oder sehr großzügige Begrenzungen. Meistens sind wirklich alle Mittel erlaubt. Es ist jedoch bei Strafe verboten, Unbeteiligte in die Fehde hineinzuziehen. Bei einer Fehde mit mehreren Mitstreitern sind sich diese alle im Klaren, dass sie für den Status eines anderen, Leib und Leben, Seele und Geist, aufs Spiel setzen. Für Mitstreiter in einer Fehde gibt es auf der Siegerseite nichts zu gewinnen, es sei denn, dass der Fehdeführer ihnen etwas als Geschenk zugesteht oder dass vorher etwas ausgehandelt wurde. Während einer Fehde sind alle Teilnehmer legitime Ziele, aber in dem Moment, wo einer der beiden Fehdeführer stirbt oder kapituliert, ist die Fehde beendet. Es soll schon passiert sein, dass man sich besonders viel Zeit lässt, um so den Gegner zu zermürben, etwa um ein besonderes Beispiel zu schaffen. Dies ist allerdings nicht die Regel, da somit ja die Gemeinschaft unnötig geschwächt wird. Ein Kanji muss allerdings nicht zwangsläufig mit Waffengewalt ausgetragen werden. Die Wahl der Fehdemittel entscheiden die Unberührbaren. Es wurden bereits Fehden durch das Schachspiel oder in der Dichtkunst entschieden. Allerdings mit nicht minder tödlichem Ausgang. Die Reichsfehde. Das Kanji gegen ein ungläubiges Land. Dieser Fehdetypus reguliert sich nach allen Prinzipien des Kanji. Das Außergewöhnliche daran ist, dass diese Art des Kanji nicht Schwächen innerhalb des Reiches bekämpft, sondern schwächere Länder unterwirft und dem Reich eingliedert. Für die Zeit der Fehde wird dieses Land als Teil des Toroknais angesehen, damit diesem rechtmäßig die Fehde erklärt werden kann. Eine Reichsfehde kann von einem Tulshanai über ein Bakur oder einem Tulshanai über tausende Bakure geführt werden. Kennzeichnet ist nur, dass es hierbei um Expansion geht. Die Rassen des Dunklen Reichs. Der Mensch. Den Großteil der dunklen Bevölkerung stellt der Mensch dar. Jedwede Haut- und Haarfarbe ist vertreten und gleichgestellt. Die durchschnittliche Körpergröße bei den Männern beträgt 1,75 Meter, bei Frauen 1,65 Meter. Das derzeitige Durchschnittsalter liegt bei 55 Jahren bei Männern, 65 bei Frauen, dank der fortschrittlichen medizinischen Behandlung. Die Frage der Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern stellt sich nicht, da kulturbedingt jeweils der vermeintlich Stärkere seine Nocht führt. Der Schattenelf. Durchschnittliche Größe 1,80 Meter, wobei die 2-Meter-Marke keine Seltenheit darstellt. Hautfarbe, alle Nuancen von leichter Blässe bis zu kalkweiß. Haarfarbe, hauptsächlich schwarz, selten weiß oder hellblond. Der Körperbau ist immer schlank bis hin zum Filigranen. Die Echsenrasse Naisha. Im Aussehen von anderen echsenartigen Wesen unterscheiden sie sich jedoch durch eine hohe Intelligenz, humanoide Gesichtszüge und die schwarz-silberne Färbung ihrer Schuppen und ansonsten völlig unbehaarter Körper. Die Männer überragen die Frauen, die im Schnitt 1,60 Meter sind, mit einem durchschnittlichen Stockmaß von 1,80 Meter deutlich. Eine weitere Eigenheit dieser Rasse ist ihre widerstandsfähige Haut. Der Waldtroll. Eine der unberechenbarsten Züchtungen des Dunklen Reiches sind die Waldtrolle, welche persönlich von Askahal kreiert wurden, sich aber zum Leidwesen der Dunklen Armee nur sehr schwer unter Kontrolle halten lassen? Na, großartig. Diraktis. Diese reinen Fleischfresser kann man am ehesten mit einem Ameisenstaat vergleichen. Nur größer und furchteinflößender, 2- bis 8-beinig und kompromisslos. Oh nein. Schattendiener. Jedem, der sich oft einbildet, dass sich Schatten vor seinen Augen bewegen, sei gesagt, dass dies keine Einbildung sein muss. Denn ein lebendiger Schatten besitzt oft mehr Substanz, als ein Mensch sich erträumen lässt. Der Zwerg. Ein kleines widerstandsfähiges Ding, das dazu geboren wurde, um in den Minen Toroknais zu graben. Der Ork. Eine interessante Mutation des Menschengeschlechts, welches sich in der Zeit der namenlosen Kriege einen guten Ruf in Sachen Kampftauglichkeit erworben hat. Meist muskulöser und größer als der durchschnittliche Mensch, jedoch bei weitem primitiver und somit meist unzulänglich für höhere Weihen. Die Provinzen des Dunklen Reichs. Kulam Torol. Die zentralste Provinz benennt sich nach dem gigantischen Berg Kulam Torol, dessen Gipfel oberhalb der Wolkendecke liegt. Korai Anat. Korai Anat ist das gesellschaftliche Zentrum Toroknais. Gleichzeitig ist es die größte Provinz des Reiches. Die größte Stadt ist Arkanat. Atrak Dun. Viele Ausbildungsstätten, Akademien und Trainingslager befinden sich in Arask Tul. Die Academia Nocturna hat hier ihren Sitz. Sentarak. Sentarak ist eine typische Grenzprovinz und hat für dessen Bewohner eigentlich außer militärischen Gewohnheiten und zuweilen unruhigen Nächten nicht viel zu bieten. Puh. Koresh. Koresh ist eine Bergbauprovinz und der größte Teil der benötigten Erze stammt aus dieser Provinz. Torok-Khar. Diese Provinz ist landschaftlich ähnlich der Steppen Xalans. Xalan. Xalan sind die Steppen des Ostens. Die Bewohner dieser Steppen leben nomadenhaft und haben sich auf spezielle Weise an die Gegebenheiten der Ödnis angepasst. Nagrok. Nagrok ist die Provinz der Naisha, eine Sumpfgegend. Asraktul. Diese Provinz wurde einst als Geschenk an Lord Nightwing aus dem dritten Kreise der Macht übergeben. Im Moment sind hier die Truppen Akrons und Krakans eingedrungen und behaupten sich in einigen wehrhaften Stützpunkten. Kurtash. Die nach einer Festung benannte Provinz gilt nicht nur als die stärkste Kriegsprovinz des Reiches. Sie grenzt an Kerfrek und Tervan. Kurak-Zul. Dieses Gebiet ist das eroberte Gebiet des ehemaligen Westwood. Die Provinzführung ist bekannt für ihre ausbeuterische Vorgehensweise. Die größten Teile der Waldfläche dieser Provinz wurden bereits abgeholzt. An der Küste befinden sich drei sehr große Werften, in denen eine gewaltige Flotte gebaut wird. Mehr ist über dieses Gebiet nicht bekannt. Naitikolon. Dieses Gebiet wurde auf der Frühjahrsschlacht erobert und seitdem von den Truppen Kulonbarkans beherrscht. Es ist ehemals grünländisches Gebiet. Naitisartesh, ehemals erobertes Keravet. Inzwischen durch die vereinten Truppen König Dragans des Ersten wieder erobert, bis auf wenige Ausnahmen. Naiti-Anat. Über Naiti-Anat ist, wie der Name schon sagt, Anat, verborgen, ungewiss, geheim, sehr wenig bekannt. Die wenigen Dinge, die man darüber erfahren kann, stammen von den Erfahrungsberichten derjenigen, die bei der Allianz des Lichts waren und reichen von einem Tempelkomplex Seelenpeins, welcher sich dort befinden soll, bis zu einem Weltentor zu einer uns vollkommen fremden Welt. Das Shu-Tak. Die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Kreis wird durch ein an der linken Seite des Halses sichtbaren Symbol, dem Shu-Tak, ausgedrückt. Ein senkrechter Strich ist eine 1. X bedeutet 5. Ein Rechteck ist eine 10, eine Raute sind 25, ein Kreis sind 50. Ein Dreieck mit der Spitze nach unten bedeutet 100. Ein Pentagramm mit der Spitze nach unten sind 125. Das Shu-Tak eines Noch-Ti, also Familienmitglieds, ist das des Sto-Noch, des Familienoberhauptes, also dessen Kreis mit einer Umrandung in Form von 4 in Kreuzform angeordneten Punkten. Die genauen Formen entnehmt ihr der schriftlichen Fibel, die euch ausgehändigt wurde.